Free FM auf 102,6. For you to fly.
Mein Name ist Diana Estenlaub und ich bin Diplom-Theologin und Germanistin und ich bin in meiner Familie die Erste, die studiert hat. Ich arbeite als Bundeslandkoordinatorin für Arbeiterkind.de in Baden-Württemberg.
Willkommen im Internationale Stadt-Podcast Ulm hier auf Radio Free FM auf der 102,6. Mein Name ist Lea und wie ihr es bereits gehört habt, wir sprechen heute mit Jana Espenlaub von Arbeiterkind.de. Frau Espenlaub, was ist denn Arbeiterkind.de überhaupt?
Arbeiterkind.de ist eine spendenfinanzierte Organisation für alle, die als Erste in ihrer Familie studieren. Wir haben die Vision, dass eben jeder Mensch eine informierte Entscheidung treffen kann über den eigenen Bildungsweg, unabhängig von der sozialen Herkunft, also ob die Eltern studiert haben oder nicht. Das sollte eigentlich keinen Einfluss haben auf die Studienentscheidung. Und bei uns engagieren sich über 6.000 Ehrenamtliche bundesweit und informieren und ermutigen Schülerinnen und Schüler, vor allem aus nicht akademischem Elternhaus, zum Studium. Wir unterstützen und begleiten einfach Studierende bei Fragen rund ums Studium, durchs ganze Studium hindurch, bis hin zum Berufseinstieg. Ja.
Und warum genau braucht es Arbeiterkind.de?
Ja, der Grund dafür ist, dass wir sehen, dass in Deutschland der Bildungsweg einfach sehr stark zusammenhängt mit der sozialen Herkunft, also dem Elternhaus. Wenn meine Eltern studiert haben, dann ist es so, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ich studieren werde, einfach auch sehr hoch ist, was ja auch okay ist. Vielleicht liegt etwa bei 74%. Und wenn ich schon zum Abitur geschafft habe, dann sogar bei 95%. Also von 100 Akademikerkindern gehen dann irgendwie, die Abitur gemacht haben, gehen auch 95 in ein Studium. Und bei den Nicht-Akademikerkindern sieht es ganz anders aus. Es studieren insgesamt von 100 gerade mal 21. Obwohl über doppelt so viele das Abitur bestehen. Das heißt, die Arbeiterkinder bringen einfach grundsätzlich dann alles mit für ein Studium, also gerade die, die Abitur gemacht haben, und entscheiden sich aber trotzdem dagegen. Und wir beobachten eben, dass das häufig daran liegt, dass man Ängste hat, Vorurteile hat, dass Informationen fehlen und vor allem auch, dass Vorbilder fehlen. Und unser Ziel ist jetzt nicht, dass wir denken, alle müssten unbedingt studieren, sondern einfach das Ziel ist, eine eigene Entscheidung zu treffen, alle Informationen zu haben. Und wir versuchen da über Finanzierungsmöglichkeiten einfach zu informieren. Das ist nämlich ein großes Thema, Studienfinanzierung, oder auch wie ein Studium überhaupt abläuft. Und dann einfach den Mut weiterzugeben und selbst Vorbild zu sein, dass man es einfach schaffen kann. Und unsere Ehrenamtlichen gehen deswegen in Schulen, erzählen da von ihrem eigenen Bildungsweg, wie ich die Hürden gab, wie habe ich es gemeistert, wie viel Geld braucht man eigentlich zum Leben als Studentin oder Student, was ist BAföG, wer kann sich bewerben für Stipendien. Und wir versuchen da unsere eigene Geschichte zu erzählen, unsere Erfahrungen weiterzugeben und dadurch das Studium einfach greifbar zu machen, dass man sich das vorstellen kann. Und die Unterstützung hört natürlich auch nicht auf, wenn man dann die Hürde Immatrikulation, also quasi ins Studium hineingenommen hat. Wir unterstützen da mit Rat und Tat, wenn man dann vielleicht einen BAföG-Antrag stellt, sich für ein Stipendium bewirbt, das Studium sich organisieren möchte. Und wir bilden auch von Arbeiterkind.de einfach eine große Community. Man kann sich, manchmal fühlt man sich als Nicht-Akademiker-Kind auch in der akademischen Welt etwas fremd. Es ist vielleicht was Neues. Man hat einfach in der Familie niemanden, den man ansprechen kann bei Fragen. Und da versuchen wir einfach eine Community zu sein und uns gegenseitig zu unterstützen.
Würden Sie dann sagen, dass es in Deutschland nicht wirklich Bildungsgerechtigkeit gibt?
Ja, wir sehen natürlich schon viele Defizite in dem Bereich Bildungsgerechtigkeit. Also grundsätzlich kann man sicher sagen, es ist nicht so, dass es jetzt irgendeine Vorschrift gibt, wenn ich meine Eltern diesen Beruf haben, dann muss ich den gleichen lernen. Also man kann formal feststellen, dass man viele Chancen hat. Es gibt die Möglichkeit zum Beispiel von der Haupt- oder Realschule danach noch weiterzumachen. Also in Baden-Württemberg haben wir da auch sehr viele verschiedene Bildungswege, allein wie man zum Abitur kommt oder zur Hochschulzugangsberechtigung. Wir sehen eher, dass es Probleme gibt, dass diese Chancen dann auch tatsächlich genutzt werden. Und ich glaube, dass das was damit zu tun hat, mit den Konzepten, die wir einfach von uns selber im Kopf haben. Auch und also auf der einen Seite und auf der anderen Seite dann auch mit dem, was haben wir erlebt, also wo kommen wir her, was hat uns geprägt. Und manche trauen sich, also ich glaube, vielen fehlt einfach der Mut, dann sich in einen Bereich vorzuwagen, in dem es ihre Eltern oder die Familie oder das vertraute Umfeld sich einfach nicht befindet. Und wir können natürlich dann einfach statistisch sagen, nee, wir sind von Bildungsgerechtigkeit weit weg. Der Punkt, mit dem wir uns beschäftigen, ist aber eher, was können wir denn dagegen tun? Und da ist unser Konzept eben Mut machen und selber Vorbild sein. Und es ist auch so, dass wir verschiedene Punkte natürlich auch weitergeben, vor allem an Hochschulen, was kann sich da an Hochschulen verändern, dass sie einfach attraktiver sind für Studierende der ersten Generation und die mehr im Blick haben an die Öffentlichkeit, an die Politik. Finanzierung ist halt immer wieder ein Thema und wir haben jetzt auch mit dem BAföG-Amt zusammen, wir haben eine Kampagne, die uns an der BAföG-Kampagne beteiligt, dass einfach mehr davon erfahren, dass es BAföG gibt, um sich dann auch trauen, in Antrag zu stellen, weil das auch ein großes Thema ist, dass dann die Hemmschwelle hoch ist, überhaupt BAföG zu beantragen, obwohl es für einen gedacht ist. Also das sind so die Themen, die uns am meisten beschäftigen. Vielleicht kann ich da auch von mir selber erzählen. Bei mir war es so, dass als ich angefangen habe zu studieren, war das erste Thema die Studienfinanzierung. Es war halt klar, meine Eltern können mir jetzt kein ganzes Studium finanzieren. Also habe ich mich gleich schon vor dem Studium für ein Stipendium beworben, habe eine Absage bekommen, habe dann BAföG beantragt, hatte auch eine Absage fürs BAföG. Und dann saß ich da und habe erstmal jeden Nebenjob angenommen, den ich irgendwie kriegen konnte. Ich habe Eis verkauft, ich habe Brot ausgefahren für eine Bäckerei. Ich war als Probandin im Schlaflabor. Ich habe im Wohnheim gewohnt. Ich habe irgendwie geschaut, wie kann ich Geld sparen oder mit so wenig Geld wie möglich auskommen, weil ich musste auch noch irgendwie 100 € im Monat ansparen. War so der Plan, dass ich am Ende des Semesters dann die Studiengebühren beisammen hatte, die es da halt noch gegeben hat. Und ich habe mich dann nochmal für ein Stipendium beworben und auch eine Zusage bekommen. Und das war bei mir so die große Erleichterung. Also ab dem Moment, als dann die Finanzierung sicher war und konnte ich mir aussuchen, welchen Nebenjob möchte ich machen, was bringt mir was. Ich habe dann sehr bewusst mir was rausgesucht, dass ich eine Hiwi-Stelle an der Uni hatte, die mich vielleicht auch irgendwie beruflich weiterbringt später. Habe in den Semesterferien Zeit gehabt, ein Praktikum zu machen. Und ich habe halt am Anfang gedacht, okay, das Stipendium, das gibt mir halt erstmal Geld und dadurch ist mein Lebensunterhalt gesichert. Und mit der Zeit habe ich erst gemerkt, dass ein Stipendium einem auch eine ideelle Förderung gibt. Also man hat da Seminare und kann einfach viele interessante Menschen kennenlernen. Und das war einfach ein tolles Netzwerk, was ich da entdecken konnte. Und da habe ich am Anfang gar nicht den Blick dafür gehabt. Und das ist auch relativ typisch dafür, für quasi Nicht-Akademiker-Kinder, dass ich beobachte, es muss erst mal klar sein, wie kann ich mich finanzieren? Und danach hat man dann den Kopf für alles andere und kann sich auf sein Studium konzentrieren und kann sich einfach darauf konzentrieren, seine Persönlichkeit zu entwickeln und auch quasi in Bildung wirklich investieren.
Und wenn man jetzt sagt, man würde sich da gerne mit einbringen bei arbeiterkind.de, wie kann man das denn machen? Beziehungsweise wie kann man, kann ich Botschafter sagen?
Ja, also Botschafter ist vielleicht schon ein ganz gutes Stichwort, weil natürlich kann jeder Botschafter sein mit seiner eigenen Geschichte und einfach anderen Mut machen. Man kann auf unser Angebot hinweisen. Wir haben zum Beispiel, also das niedrigschwelligste würde ich sagen, ist, dass wir ein Infotelefon haben, wo man einfach anrufen kann. Wir haben eine Website, auf die man klicken kann und sich zu vielen Themen informieren. Aber so der Kern unseres Engagements ist, Mentorin oder Mentor zu werden in einer lokalen Gruppe. Wir haben in Baden-Württemberg 10 Gruppen, die sich normalerweise so einmal im Monat treffen zu einem offenen Treffen. Also ist auch jeder eingeladen, dazu zu kommen und andere eben kennenzulernen. Die offenen Treffen sind Anlaufstelle für Ratsuchende. Also alle, die Fragen haben, können da hinkommen. Aber auch einfach ein Treffpunkt für alle, die sich engagieren wollen. Also wir organisieren bei den Treffen dann Schulbesuche. Jetzt, wir können vielleicht noch drüber sprechen, bei Corona ist es ein bisschen anders, aber
ja,
normalerweise gehen wir eben an Schulen, um dort Schülerinnen und Schüler zu erreichen oder auf Bildungsmessen oder Studieninfotage. Und jetzt sind die Treffen gerade virtuell, also man kann sehr leicht vorbeischauen. Man kann uns auch Geld spenden. Also wir sind eine spendenfinanzierte Organisation und freuen uns da, wenn Leute uns finanziell unterstützen, haben viele Einzelspenderinnen auch oder Leute haben Geburtstag und dann gibt es eine Geburtstagsspende. Mhm. Und wer aber Ideen hat, also wer das hört und Ideen hat oder noch nicht genau weiß, wie man sich einbringen kann, kann sich auch gern an mich wenden als Bundeslandkoordination und mir eine Nachricht schicken. Also unser Hauptengagement ist eben, als Ehrenamtlicher in einer lokalen Gruppe oder mit einem Bezug zu einer lokalen Gruppe, weil man sich da am besten einfach vernetzen kann. Genau.
Sie haben es ja jetzt gerade schon angesprochen. Normalerweise, also wenn Corona nicht gerade den Strich durch die Rechnung macht, dann seid ihr auch an Schulen unterwegs. Wie genau sieht es aus?
Ja, also Schülerinnen und Schüler erreichen ist bei uns wirklich so das Herzstück. Wir normalerweise gehen 1, 2, 3, 4 Personen aus einer Gruppe, eben je nach Absprache in eine Schule, manchmal in einer einzelnen Klasse, manchmal auch eine Klassenstufe oder bei einem Berufsinfotag oder so, und erzählen ihre eigene Geschichte, informieren darüber, wie haben sie rausgefunden, was sie eigentlich studieren wollen und welche Hürden gab es da, welche Herausforderungen, wie finanzieren sie sich. Und sind einfach danach auch noch Ansprechperson, weil man ja in der Nähe einfach ist, der Gruppe, also mit dem offenen Treffen, das ist normal nicht weit weg, und bieten dann danach auch noch Unterstützung an. Und es ist so, momentan können wir natürlich nicht in Schulen gehen. Die Schulen sind einfach gerade sehr aufgrund von der ganzen Corona-Situation damit beschäftigt, ihren in Anführungszeichen normalen Alltag irgendwie zu bewältigen. Und wir haben uns jetzt halt überlegt, dass wir stattdessen virtuelle Veranstaltungen machen für Schülerinnen und Schüler. Wir hatten da jetzt im Sommer bundesweit mehrere Veranstaltungen, wo man sich einfach quasi einwählen konnte als eine Videokonferenz oder eine Online-Veranstaltung haben wir gemacht. Und wir haben versucht, jetzt Schülerinnen und Schüler auch verstärkt über Social Media zu erreichen und auch über eine Plakataktion, die hieß bei Anruf Studium, wo wir einfach Plakate aufgehängt haben und da auf unser Angebot hingewiesen haben. Wenn wir halt nicht mehr die Möglichkeit haben, eine ganze Klasse in einem Klassenzimmer zu erreichen, muss man sich halt überlegen, welches sind dann die Möglichkeiten, um die Schülerinnen und Schüler zu erreichen. Und gerade jetzt würde ich sagen, während Corona, während wir eine ganze Zeit lang halt Homeschooling hatten oder Fernunterricht quasi, hat sich ja noch mehr gezeigt, wie die Unterschiede sind in dem, welche Möglichkeiten habe ich als Schülerin oder Schüler, am Unterrichtsgeschehen teilzunehmen und dann die Aufgaben auch zu machen. Habe ich einen eigenen Raum? Habe ich Ruhe? Habe ich die technische Ausstattung dafür? Habe ich Eltern, die ich im Zweifelsfall fragen kann? Und da sind die Unterschiede halt groß und wir hatten und haben auch eine große Sorge, dass einfach diejenigen, wo quasi die Situation eh schon schwierig ist, dass sie dann von dem Gedanken, ach, ich könnte noch weitermachen mit der Schule oder ich könnte jetzt sogar studieren, von dem Gedanken dann eher Abstand nehmen, weil es ihnen dann doch zu unsicher erscheint und die Informationen nicht ankommen. Und da versuchen wir einfach wirklich was dagegen zu tun. Ja.
Und was haben Sie bisher, also wenn Sie vielleicht an die Zeit an den Schulen zurückdenken, was haben Sie da so für Resonanzen von Schülern und Schülerinnen bekommen?
Ja, sehr gute Resonanzen haben wir bekommen. Also wenn wir einmal eingeladen werden, dann ist es meistens so, dass man dann im nächsten Jahr wieder eingeladen wird oder noch in die Nachbarklasse eingeladen wird oder eine andere Klassenstufe. Wir haben deswegen auch ein Partnerschulkonzept, wo man dann als Schule für 3 Jahre festgeschrieben quasi Partnerschule von arbeiterkind.de werden kann. Die Schülerinnen und Schüler, die sind oft ja neugierig. Es ist interessant, auf einmal jemanden da zu haben, der eben nicht Lehrperson ist, sondern ja vielleicht einfach nur 1, 2 Schritte weiter als man selbst. Also oft Studentinnen oder Studenten, aber auch Berufstätige, die da nochmal einfach einen anderen Blick mit reinbringen. Also allein das ist schon interessant, da mit jemand anderem zu sprechen. Und was halt die Besonderheit ist, sind so die eigenen Geschichten. Also ich kann mich selber erinnern, bei mir war es so, in meiner Schule war einmal eine Ehemalige da, die hat auch was vom Studium erzählt. Das hatte die Gemeinschaftskundelehrerin organisiert und mich als Schülerin hat es auch extrem interessiert und die hat davon erzählt, wie sie sich jetzt finanziert mit dem BAföG und ich hatte davon noch nie gehört und ich habe auf einmal verstanden, ah ja, die Möglichkeit könnte es geben, danach tatsächlich irgendwie, es ist nicht alles abhängig von meinen Eltern, sondern es gibt auch noch andere Finanzierungsmöglichkeiten. Das hat mich selber schon interessiert. Und ich bin als Bundeslandkoordinatorin ja regelmäßig bei den offenen Treffen von den Engagierten dabei und schaue da immer wieder ja einfach vorbei. Und ich kann auch erzählen, dass in Stuttgart hatte ich dann zwei Oberstufenschülerinnen waren dann da, die waren auf arbeiterkind.de gestoßen bei einer Bildungsmesse und hatten danach noch einfach viele Fragen und sind zu dem offenen Treffen gekommen, haben ihre Fragen gestellt, haben überlegt, okay, welchen Studiengang wollen sie machen oder wollen sie lieber in diese oder in die andere Stadt gehen. Und die Schwelle war einfach total niedrig, weil sie gesehen haben, die Ehrenamtlichen bei uns, wir sind halt auch keine so Fachpersonen mit einem großen, mit viel Distanz um sich herum, sondern ja, einfach persönlich ansprechbar mit der eigenen Geschichte. Und ja, ich glaube, das ist da was besonders anziehend ist und auch besonders gut funktioniert. Und wenn wir halt mit unserem Erfahrungswissen an die Grenzen kommen, dann verweisen wir einfach auf die Beratungsstellen, die es gibt, weil es gibt total viele. Man kann sich ganz viel Unterstützung holen quasi, was organisiert ist, aber oft fehlt einem die Info, wo genau kann ich denn weiterfragen. Also allein, dass es eine Studienberatung gibt, ist jetzt nicht jedem bekannt an der Uni. Und darauf hinzuweisen und dann zu sagen, schau mal da vorbei, das kann dann auch schon ein total hilfreicher Tipp sein.
Ist es dann bei arbeiterkind.de so, dass jeder von euch, aus Erfahrung sprechen können muss oder kann, weil Sie haben jetzt gerade auch angesprochen, es gibt sehr viele Erfahrungsberichte, was ja eben auch ja sehr anziehend dann für Schüler und so weiter wirkt. Ist es sozusagen wie so eine Art Voraussetzung, die man einfach haben muss oder haben sollte?
Also es ist so, dass aus Erfahrung sprechen kann grundsätzlich jeder, weil jeder ja seine eigenen Erfahrungen macht auf seinem Bildungsweg. Also man kann sagen, dass die sich engagieren bei uns, es sind vorwiegend Menschen, die selber als Erste in ihrer Familie studiert haben. Aber wir haben auch Akademikerkinder dabei, die sich genauso engagieren und die sagen, okay, ich hatte den einen oder anderen Vorteil vielleicht ist aber auch so, meine Eltern haben irgendwo ganz anders studiert und haben mir auch nicht groß weiterhelfen können und ich möchte aber mit dem, was ich habe, andere unterstützen. Und ich glaube, dass dieses Erfahrungswissen, von dem ich spreche, dass jeder, der selber den Schritt in ein Studium gewagt hat, der hat schon diese Erfahrung gemacht. Wie war das denn, zu überlegen, welches Fach möchte ich studieren oder in eine andere Stadt zu ziehen oder die Bewerbung für einen Studienplatz auszufüllen? Und das, man darf das nicht zu kompliziert denken, sondern ich denke einfach, jeder hat was weiterzugeben. Ich hatte eine Ratsuchende bei einem offenen Treffen, die hatte ihren Schulabschluss gemacht und war noch ein Jahr im Ausland gewesen und hat sich dann beworben für verschiedene Studiengänge. Und die war so organisiert gewesen, die hat sich genau überlegt gehabt, was möchte sie eigentlich machen. Und dann hat sie noch ein paar Fragen gehabt und die Ehrenamtlichen haben ihr auch total gut weitergeholfen. Und ich habe danach gedacht, bei allem, was sie recherchiert hat und wie sie sich vorbereitet hat auf ihre Studienbewerbung, die könnte gleich der Nächsten helfen, die das noch nicht gemacht hat. Also ich glaube einfach, jeder, der sich in den Bereich vorgewagt hat, also an eine Hochschule oder eine Uni, der kann dann einfach von dieser Erfahrung anderen auch was weitergeben.
Und jetzt haben wir ja schon über die Angebote an Schulen und mittlerweile ja dann auch online gesprochen. Was gibt es denn sonst noch für Angebote von arbeiterkind.de?
Ja, also wir haben jetzt natürlich viel über Schülerinnen und Schüler gesprochen. Wir haben genauso viel auch für, also nicht genauso viel, aber wir haben auch sehr viel, was sich natürlich an Studierende richtet. Ein Thema, das ich ja, also was ich schon angesprochen hatte, ist die Studienfinanzierung. Da haben wir auch noch, also da haben wir Online-Seminare auf unserer Website, wo man sich auch informieren kann, zum Beispiel zum Thema BAföG oder zum Thema Stipendien. Wir haben da besonders auch eine Kooperation mit Begabtenförderwerken und versuchen einfach noch mehr zu informieren und zur Stipendienbewerbung zu ermutigen. Das ist natürlich nicht so, dass jetzt jeder, der studiert, ein Stipendium bekommen kann, aber ganz viele Arbeiterkinder oder halt Nicht-Akademikerkinder, die trauen sich gar nicht, sich zu bewerben und denken, es ist nur für Einser-Kandidaten und Überflieger und trauen sich da selber zu wenig zu. Deswegen ist das auch ein besonderer Schwerpunkt. Und wir haben natürlich auch so Angebote quasi einfach für die Community. Wir haben ein Netzwerk, ein Online-Netzwerk mit einem Diskussionsforum und verschiedenen thematischen Foren, wo man sich einbringen kann und Informationen bekommen kann. Und wir haben auch immer wieder dann Veranstaltungen, wie ich mache in Baden-Württemberg dann ein Regionaltreffen, normalerweise vor Ort. Und wer Lust hat, dazu zu kommen, kommt dazu einen ganzen Tag. Und momentan halt einfach virtuell. Wir hatten im Mai, als wir unseren Arbeiterkind.de 12. Geburtstag gefeiert haben, hatten wir virtuelle Geburtstagspartys gemacht. Das war auch sehr schön. Also das Engagement bietet natürlich auch so einen Rahmen für Gemeinschaft und einfach was gemeinsam machen und mit Gleichgesinnten sich austauschen, wie das wahrscheinlich bei ganz vielen Ehrenämtern der Fall ist.
Wir haben ja vorher auch schon ganz kurz über Corona gesprochen und wie es vor allem jetzt bei euch sehr viel online abläuft. Hat sich bei euch sonst noch was verändert durch die Pandemie?
Also wir haben natürlich, also ich würde sagen, es hat sich was verändert, dass wir teilweise sehr dringliche ratsuchenden Anfragen haben, weil die Situation von Studierenden der ersten Generation gerade manchmal echt schwierig ist, weil die Nebenjobs einfach weggefallen sind und dann die Frage war, okay, wie finanziere ich mich jetzt weiterhin? Also da hat sich was geändert, dass der Bedarf quasi einfach größer geworden ist. Es hat sich manchmal auch bei Engagierten, dass jemand, der bisher sehr aktiv war, auf einmal mit anderen Dingen beschäftigt war, weil anderes jetzt einfach wichtiger war. Aber was mich besonders auch bewegt hat, war, dass ich gemerkt habe, seit März haben wir zunehmend Engagementanfragen. Also es melden sich immer mehr Leute, die sich auch engagieren wollen. Und es zeigt mir, dass das Thema Bildungsgerechtigkeit jetzt, glaube ich, durch Corona noch viel mehr in den Köpfen angekommen ist oder ankommt bei Menschen, die dann sagen, oh, ich möchte mitmachen, ich möchte was Sinnvolles tun. Ich sehe, wir haben hier eine Problemlage und ich würde gerne mithelfen, daran was zu ändern. Und das finde ich quasi, obwohl es natürlich kein schöner Anlass ist, ist es natürlich trotzdem für mich, ich finde das trotzdem ganz arg toll, dass Menschen sich dann einfach melden und engagieren wollen.
Auf jeden Fall. Dann vielleicht noch jetzt zum Schluss allgemein zum Thema Bildungsgerechtigkeit. Was würden Sie sich wünschen?
Also natürlich, ich wünsche mir zum einen, dass das Thema Bildungsgerechtigkeit politisch mehr Beachtung findet. Das ist auf jeden Fall ein Thema und auch an Bildungsinstitutionen wie an Hochschulen oder an Schulen stärker in den Blick genommen wird. Es gibt manchmal wirklich völlig unnötige Hürden. Die muss man wirklich sagen. Wenn man ein bisschen sensibel ist, dann kann sich da schnell was abbauen lassen. Ich bin auch viel im Gespräch mit Hochschulen, biete auch immer mal wieder Sensibilisierungsworkshops an zu diesem Thema. Aber ich würde auch sagen, ich habe ja von allem, was wir jetzt gerade im Gespräch hatten, auch noch einen Wunsch an alle, die jetzt selber die Ersten sind in ihrer Familie, die studieren oder die studiert haben. Ich glaube, es ist wirklich sehr wichtig, die eigene Geschichte zu erzählen und darüber zu sprechen, wie ist es einem ergangen. Und diese Sichtbarkeit von Erstakademikern oder Erstakademikerinnen, die ist total wichtig. Und das erlebe ich in meiner Arbeit halt sehr, wenn man selber dann anfängt, seine Geschichte zu erzählen und zu sagen, so war das bei mir. Ich hatte am Anfang, habe ich, wie ich gesagt habe, jeden Job angenommen, um erstmal irgendwie klarzukommen. Dann fangen andere auch an, davon zu erzählen. Aber sowohl von den Dingen, die irgendwie schwierig waren, aber auch von dem, was dann gut gelaufen ist und wo Menschen einem vielleicht was zugetraut haben oder einen unterstützt haben. Und ich glaube, dass man, wenn man darüber spricht, über den eigenen Bildungsweg, dann kann man einfach andere sensibilisieren und dazu auffordern, dass sie über den eigenen Tellerrand hinausschauen. Aber gleichzeitig kann man natürlich auch zum Vorbild werden und zur Inspiration für andere, die jetzt den Weg noch vor sich haben, und kann die einfach damit ermutigen. Und das wäre, glaube ich, so mein ganz persönlicher Wunsch, eben an diejenigen, die es quasi diese, die genauso wie ich die Ersten sind, die in ihrer Familie studieren oder studiert haben.
Alles klar, dann bedanke ich mich ganz herzlich bei Ihnen, Frau Espenlaub, dass Sie mit mir das Gespräch geführt haben.
Ja, danke schön für die Einladung. Hat mich sehr gefreut. Freedom.